Die Bundestagswahl ist eine halbe Ewigkeit her. Die Sondierungsgespräche waren auch nur eine Vorstufe zu echten Koalitionsverhandlungen. Und jetzt wird verhandelt. 75 Leute von beiden Seiten sollen sich irgendwie einigen. Mit den ganzen Arbeitsgruppen und Unterarbeitsgruppen sind sogar 200. Die Sache ist sehr komplex und Verhandlungsgeschick ist natürlich nicht angeboren. Zum Glück sind dies nicht die ersten Verhandlungen der Weltgeschichte. Es gab schon ein paar mehr und es gab auch immer wieder Wissenschaftler, die erforscht haben, wie das am besten geht. Verhandeln, Kompromisse aushandeln. Und da kommt Katharina Schüller ins Spiel, unsere Frau der Statistik. Hallo Katharina.
Hallo.
Welche Tipps lassen sich aus den Studien, die es so gibt, denn so schöpfen?
Ja, es gibt eine Vielzahl an Theorien zum Verhandeln und wenig Fakten dazu. Fakten liefert aber eine neuere Studie von zwei deutschen Universitäten. Die heißt Being Nice oder Being Tough. Und sie untersucht, ob man hart oder kompromisslos verhandeln sollte oder besser einwilligend. Beides hat Vor- und Nachteile. Harte Verhandler erringen öfter einen kurzzeitigen Erfolg, aber langfristig verbauen sie sich die Chance, dass man später noch miteinander kooperiert. Mein Tipp ist also, sieht man sich einmal und dann nie wieder, dann sollte man ruhig hart sein.
Verhandlungen finden ja immer mehr im Netz statt. Die Piraten haben sich dabei ja schon halbtot verhandelt. Was sind denn die Unterschiede zwischen Verhandlungen face-to-face und Verhandlungen im World Wide Web?
Also im persönlichen Kontakt, da funktioniert hartes Verhandeln besser. Kann man sich eigentlich auch gut vorstellen, denn wenn man sich hört und sieht, dann lässt sich halt manches schroffe Wort noch abmildern. Und man kann vor allem die kluge Regel umsetzen, hart in der Sache, aber sanft zur Person. Also auch wenn man nicht kompromissbereit ist, kann man wertschätzend bleiben gegenüber dem anderen Menschen. Und unabhängig davon sind Frauen auch häufiger kompromissbereiter als Männer, auch das sagen die Studien.
Überraschend. Die meisten Menschen, egal ob Frau oder Mann, müssen in ihrem Leben ja irgendwann mal über ihr Gehalt verhandeln. Ist es da besser, möglichst fordernd aufzutreten oder weiblich kompromissbereit?
Fordernd. Also speziell was das Thema Gehalt angeht, haben amerikanische Forscher herausgefunden, dass risikoaverses Verhalten, risikoscheues Verhalten häufig nicht belohnt wird, sondern man sollte besser aggressiv vorgehen. Das bedeutet hochpokern und sich dann gerne auch mal runterhandeln lassen. Es gibt Belege dafür, dass das, was man am Ende kriegt, davon abhängt, mit welcher Forderung man anfängt, der sogenannte Anker-Effekt. Das hat ein Schweizer Jurist auch mal an simulierten Gerichtsverhandlungen untersucht.
Okay, der Anker-Effekt. Ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das ist.
Der Anker-Effekt, der bezeichnet unsere Neigung, dass wir eine zahlenmäßige Bewertung an einem Vergleichsstandard orientieren. Das kennst du bestimmt auch aus dem Schlussverkauf. Da stehen ja immer die alten Preise noch auf dem Etikett und die geben mir das Gefühl, dass ich ein ganz besonderes Schnäppchen mache, weil ich vergleiche. Und ebenso funktioniert das mit Schadensersatzzahlungen. Der Anker hat dann zur Folge, dass die tatsächlich bewilligte Summe höher ausfällt, wenn zuvor die klagende Partei eine höhere Forderung gestellt hat, als wenn sie nur mit einer moderaten Forderung in die Verhandlung geht. Und das auch, wenn es sich sonst um den identischen Fall vor Gericht handelt.
Also eine ganz einfache Gleichung, je mehr du haben willst, desto mehr bekommst du dann am Ende auch.
Ja.
Und das funktioniert tatsächlich.
Ja, genau das belegt diese Schweizer Studie an einem fiktiven Fall. Es geht da um eine berechtigte Schadensersatzforderung einer Frau, die nach einem Unfall querschnittsgelähmt ist. Diese Studie, die haben Schweizer Richter aus mehreren Kantonen zur Begutachtung bekommen, aber in drei Varianten. In der ersten befragten Gruppe haben weder Kläger noch Beklagte einen Antrag gestellt. Das ist die Kein-Anker-Gruppe. In der zweiten Version, Hoher Anker, stellt die Klägerin einen Antrag über eine Genugtuungssumme von 3 Millionen Franken. Das ist auch für Schweizer Verhältnisse völlig überzogen. In der dritten Version, Hoher und Tiefer Anker, stellt die Klägerin wieder einen Antrag auf 3 Millionen Franken. Aber der Beklagte bietet danach 10.000 Franken an und das ist viel zu wenig. Und dann sollen die Richter jeweils die angemessene Summe bestimmen.
Okay, lass mich raten. Am meisten kam raus bei der 3-Millionen-Forderung ohne Angebot des Beklagten.
Ganz genau 100 Punkte. Tatsächlich haben die befragten Richter bei der Gruppe ohne Anker im Mittel der Klägerin 100.000 Franken zugestanden. Bei der Gruppe mit hohem Anker haben sie 400.000 Franken, 400 mal so viel bewilligt. Bei der Gruppe mit hohem und tiefem Anker immerhin noch doppelt so viel, 200.000 Franken. Das sind auch statistisch signifikante Unterschiede, kein Zufall mehr.
Okay, das war ja jetzt eher ein Experiment. In wirklichen Gerichtsverhandlungen, stelle ich mir vor, gibt es für solche Anker-Effekte wahrscheinlich irgendeine Form von Regulativ, oder?
Ja, also in wirklichen Gerichtsverhandlungen wird das reduziert, aber es verschwindet nicht ganz. Also so ganz kriegt man diesen Effekt nicht weg. Und im realen Leben gibt es noch mehr Belege dafür, also auch Studien dafür, dass es diesen Anker-Effekt gibt. Zum Beispiel, wenn Makler den Wert einer Immobilie einschätzen sollen. Das hängt dann davon ab, was der Käufer oder der Verkäufer anbietet.
Du hast gesagt, Frauen verhandeln eher nicht aggressiv und ich glaube dir das jetzt mal. Gibt es typisch weibliche Verhandlungsstrategien oder kommen wir damit jetzt voll in die Klischee-Ecke, wenn wir darüber reden?
Also das Klischee wäre ja nun flirten, so ein bisschen weiblichen Charme raushängen lassen. Das funktioniert sogar manchmal, ja. Eine kalifornische Studie zeigt, dass Frauen von Autohändlern, volles Klischee, mehr Preisnachlass bekommen, wenn sie ein bisschen flirten. Aber im Beruf kann das auch nach hinten losgehen. Dazu gibt es jetzt zwar keine belastbaren Studien, aber ich glaube, jedem leuchtet ein, das Risiko ist einfach da, dass man unseriös wirkt.
Spielt es eigentlich eine Rolle, in welchem Zustand ich in die Verhandlungen gehe? Zum Beispiel, ob ich sehr nervös bin oder eher entspannt?
Ja, das spielt eine Rolle, aber es muss nicht negativ sein. Wenn du eine positive Grundeinstellung hast und gleichzeitig körperlich aufgeregt bist und in die Verhandlung gehst, dann erzielst du mehr Erfolg, als total cool zu sein. Ist die Grundeinstellung aber schon negativ, dann ist eine zusätzliche körperliche Anspannung noch schädlicher, als wenn man zumindest nach außen hin gelassen bleibt. Aber ich habe zum Trost für dich noch ein sehr nettes Forschungsergebnis, auch aus den USA. Vor der Verhandlung sollte man einfach was Süßes trinken und schon klappt es viel besser.
Also einfach mal einen Kaffee mit mehreren Stück Zucker oder eine Cola vorher trinken. Sehr interessant. Ich kann nur empfehlen, einfach innen drin etwas angespannt sein und nach außen hin total locker wirken. Das klappt natürlich nicht immer. Katharina Schiller war das übers Verhandeln im Statistikgespräch auf D-Radio Wissen. Die Statistik hat offenbar dazu mehr anzubieten als gedacht. Danke für diese vielen Beispiele, die man durchaus als Tipps verstehen kann.